Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 10. GetTex-Podcast Börse aufs Ohr. Der GetTex-Podcast hat heute Geburtstag. Und das Ganze am Mittwoch, den 28.05., dem Welttag des Hamburgers. Guten Morgen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie gewohnt gebe ich euch wie immer einen kurzweiligen Überblick zu den spannenden Themen aus der Finanz- und Börsenwelt. Und das mache ich heute zusammen und wie immer nicht alleine, sondern ich habe mir einen Webinar-Experten zur Seite geholt, der im Münsterland aufwuchs, sein Abi bereits mit 17 gemacht hat, zum dualen Studium nach Düsseldorf kam und ihr ahnt es schon, seit 2016 bei HSBC im Bereich Public Distribution eingestiegen ist. Herzlich willkommen, Julius Weiß.
Ja, hallo Lars.
Und mein Name ist Lars Reichel von GetTex Exchange. Der 10. GetTex Geburtstagsepisode gebe ich heute den Titel Blick in den Maschinenraum. Denn ich möchte euch heute mal weniger etwas über Produkte als vielmehr mit euch einen Blick hinter die Zertifikatebühne, also direkt in den Maschinenraum des Emittenten werfen. Was erwartet euch heute hier? Denn es soll sich ja lohnen, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt. Ihr bekommt wie immer ein kurzes Marktupdate. Ich nehme die GetTex Risikoindikatoren unter die Lupe. Beim Chart-Update mal nach Zahlen habe ich mir wieder heute einen der Experten zur Seite geholt. Beim Beauty-Tipps weniger um Produkt als vielmehr ein Blick in den Maschinenraum heute. Und inside GetTex verrate ich euch, was es sonst noch so alles bei uns gibt. Und das Beste zum Schluss ist wie immer der Disclaimer. Bleibt bitte dran, hört ihn euch bis zum Ende an. Ich kann ihn leider wirklich nicht schneller sprechen. Julius, schön, dass du heute bei mir im Podcast warst. Vermutlich nicht dein erstes Mal im Podcast generell. Du bist ja ein ausgewiesener Webinar-Experte. Ich freue mich trotzdem schön, dass du heute bei mir zum ersten Mal bist.
Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall. Tatsächlich oft im Webinar dabei, wo wir auch eine Präsentation haben. Aber der Podcast ist jetzt tatsächlich nicht der erste. Aber habe ich noch nicht so viele Erfahrungen mitgemacht, wo man keine Zahlen zeigen kann, wo man keine Bilder hat. Aber das werden wir bestimmt hinkriegen.
Das schaffen wir. Du, und gleich vorweg, ich muss mich ein bisschen outen. Heute Welttag des Hamburgers. Ich bin ja so ein totaler Freak für den McRib. Also da muss ich jetzt mal leider ein Wort einlegen. Bist du auch so ein Fast-Food-Typ oder eher gediegenes Essen?
Ja, eher gediegen, sage ich jetzt mal. Und normalerweise vegetarisch unterwegs, aber da gibt es ja mittlerweile auch ganz gute Möglichkeiten. Also man nimmt es, wie der Tag dann tatsächlich kommt. Und manchmal ist es ja schon bei uns auch im Büro so, dass man nicht ganz so viel Zeit fürs Essen hat. Dann geht man schnell in die Kantine, manchmal sogar dann zurück zum Arbeitsplatz.
Ja. Ja, gesundes Essen ist wichtig. Und dann kommt der Reichel mit dem McRib um die Ecke, ja. Sag, du bist, ich habe es anfangs schon gespoilert, du bist in Münsterland aufgewachsen, für die ortskundigen westfälischen Zuhörer. Wo da genau?
Ja, also ich glaube, Münster oder das Münsterland ist ja einigen Leuten dann doch noch ein Begriff. Die Kreisstadt ist dann Coesfeld, also der Kreis Coesfeld. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter ins kleinere Detail geht, dann wäre das die Stadt Dülmen und da noch so ein kleines Dörfchen nebenbei. Also das Dorf hat tatsächlich knapp 2000 Einwohner, glaube ich, dass man das jetzt hier nennt. Ja, manchmal trifft man ein, dass ein Begriff ist, aber es ist schon relativ klein.
Also ich musste bei Google Earth erstmal reinzoomen, aber dann bist du findbar. Gut. Ja. Und dann 100 Kilometer entfernt von der Heimat zum Studium nach Düsseldorf. Einfach aufgrund des Studiengangs oder des dualen Studiengangs oder war das die regionale Nähe?
Ja, die regionale Nähe würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe dann schon im Laufe der Schulzeit gemerkt, das Thema Börse packt mich total. Ja, ich habe schon angefangen, auch in der Schulzeit, wo ja eigentlich dann Handyverbot war, manchmal an die Börsenkurse nachzuvollziehen oder einfach nachzugucken. Da habe ich schon für gebrannt. Und dann hat man sich natürlich irgendwann gefragt, okay, was machen wir nach dem Abitur? Entweder klassisch zur Uni nach Münster, ja, oder vielleicht zur anderen Universität. Und dann ja, kam schon relativ schnell auch die Tendenz, dass ich auch ein bisschen was Praktisches machen möchte. Ja, und dann war das mit dem dualen Studium schon eine gute Möglichkeit, auf die ich mich dann relativ schnell festgelegt hatte. Natürlich im Umkreis geguckt, aber bei uns da auf dem Land oder im Dörfchen, dass man da jetzt viel Möglichkeiten bei Banken hat, das war dann auch schnell eingeschränkt. Und dann hat man seinen Radius ein bisschen größer gestellt Richtung Münster und dann aber auch Richtung Ruhrgebiet, insbesondere auch dann Richtung Düsseldorf oder teilweise auch Richtung Frankfurt. Und am Ende, ja, bin ich bei der HSBC in Düsseldorf gelandet.
Aber es ist schon interessant, dass dir relativ schnell oder früh klar war, dass du in die Bankenwelt einsteigen willst. Gut, dann ist natürlich aufgrund der regionalen Nähe HSBC, Trinkhaus, das bietet sich dann an. Wie hast du es dann in die Zertifikatebranche geschafft? Das ist ja sonst auch so eine eingeschlossene Gruppe, aber schön, dass du dich dafür interessiert und begeistern konntest, aber wie kam es dazu?
Ja, also ganz tatsächlich, die ursprünglichen Anfänge waren auch schon während ich dann Abitur gemacht habe und dann irgendwann wurde ich 18, dann kurz nach dem Abitur konnte ich auch dann selber Handelserfahrungen sammeln, habe dann auch tatsächlich mir ein Depot aufgemacht und schon mit ersten Derivaten auch gehandelt. Das lief so plus minus null, aber da kam schon so ein bisschen der Nervenkitzel, okay, da gibt's spannende Sachen, da gibt's viel zum Ausprobieren, viel zum Lernen. Das waren die ersten Berührungspunkte. Und dann mit dem Start bei HSBC kam das Compliance-Konzept um die Ecke und dann war es wieder deutlich schwieriger, was zu handeln. Und mit der Ausbildungsvergütung, ja, da hat man jetzt auch keine wahnsinnigen Summen von A nach B geschoben. Also da war die Handelsaktivität dann auch schnell wieder vorüber. Aber mich hat das nicht losgelassen. Und ja, nach den ersten Monaten, wo ich dann so ein bisschen erstmal in die Arbeitswelt, in die Bankenwelt dann reingekommen bin, stand für mich der Fokus oder die Richtung auf jeden Fall fest. Richtung Börse. Ich wollte schon was Nahes am Kapitalmarkt machen, habe auch andere Bereiche kennengelernt, aber auch während dem Studium hatte ich dann schon die Möglichkeit, im jetzigen Team, wo ich tatsächlich auch gelandet bin, schon meinen ersten Praxiseinsatz auch zu legen. Also ich war dann während des Studiums fast ein halbes Jahr auch im Public Distribution Team tätig und ja, so hat sich dann das Ganze da vertieft und zum Ende hin habe ich mich beworben auf eine Stelle, die dort frei war und wie man jetzt hört, muss man ja sagen, bin ich dann nach dem Studium Anfang 2020 dann fest im Zertifikate-Team geblieben oder
gewartet. Waren die Kollegen lieb zu dir und die Stelle ist offensichtlich besetzt worden, also insofern hat alles gepasst, prima.
Ja, hat alles gut gepasst und ich bin dann wohl nicht negativ in Erinnerung geblieben. In der Zeit, also, ja.
Privat, was sind so Hobbys am Wochenende? Gehst du gern wandern oder?
Ja, gerne mal einen Wochenendtrip in die Berge oder auch zur See. Ansonsten interessiere ich mich auch noch für die Luftfahrt. Also früher wollte ich immer Pilot werden, wollte auch mal irgendwann einen Pilotenschein machen, aber dann hat sich dann, ja, das muss irgendwann so zwischen 12 und 16, 17 gewesen sein, hat sich das Ruder dann Richtung Banken rumgerissen. Aber ja, das Thema Luftfahrt lässt mich nicht ganz los. Von daher auch mal einen Wochenendtrip mit dem Flieger oder einfach mal zum Flughafen, das ist auch immer interessant.
Schön, da haben wir ein Thema, das müssen wir mal offline aufnehmen. Ich danke dir erstmal an dieser Stelle, Julius, und wir hören uns später nochmal wieder.
Plötzlich Börse, ein Marktupdate.
Was hat sich sonst noch so seit der letzten Episode getan? Zeit für einen Rückblick auf den fast kompletten Monat Mai. Der Appetit nach US-Werten ist von euch wieder deutlich gestiegen, denn im Vergleichszeitraum Januar bis Mai letzten Jahres habt ihr jetzt dieses Jahr deutlich mehr US-Werte gehandelt, beziehungsweise wurden nachgefragt, nämlich 2%. Das klingt nicht so viel, bezieht sich aber auf die Gesamtheit aller Getex-Aktientrades und ist damit schon viel. Also wieder Fokus auf amerikanische Aktien. Und wie schaut's bei den Zertifikaten aus? Im Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum wurden 90% mehr Faktoren gehandelt, die mittlerweile 12% des Getex-Flows ausmachen. Inliner plus 120%, Mini-Futures plus 45% und Turbo-Zertifikate machen mittlerweile knapp 65% des Getex-Flows in Zertifikaten aus. Aber selbst der Klassiker, der Optionsschein mit einem Plus von 15% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei den Top-Underlyings hat sich die Reihenfolge nur leicht geändert. Der DAX deutlich vor dem Nasdaq. Dann kommen aber schon die Einzeltitel. Rheinmetall, MicroStrategy, Nvidia, Tesla, Palantir, Apple, S&P und dann die Rank Group zum ersten Mal. Also Rüstungsunternehmen bzw. Unternehmen mit Rüstungssparten haben sich mittlerweile einen langfristigen Platz in den Top 10 der Basiswerte ergattert. Der DAX im Mai plus 2%, VDAX minus 5%, gut von 22 auf 21, waren aber auch schon bei 17%, MDAX 1% im Plus und der Eurostox 3% im Plus. Also Investoren, ihr habt mittlerweile Mühe, mit der hohen Volatilität umzugehen, die sich ja praktisch wöchentlich den veränderten Nachrichten um die US-Zölle regen bzw. sich in eine Richtung festlegen. Zudem sind die Bewertungen auf einem Niveau, auf dem es kaum eigentlich wirklich schlechte Nachrichten verträgt. Und das Vertrauen der Konsumenten ist angeschlagen und es wird vermutlich auch nicht so schnell zurückkommen. Laut den Analysten ist damit die Zeit günstig für marktneutrale Strategien. Das heißt, wir reden hier über Discounter-Aktienanleihen beispielsweise, von kleineren und mittleren Unternehmen, die nicht allzu stark US-Märkten ausgesetzt sind. In Amerika, der S&P plus 4%, Dow Jones plus 2% und Nasdaq plus
6%. Also selbst wenn der DAX letzte Woche mit 24.000 Punkten wieder auf einem Top-Top-Top-Niveau ist, hat das Ganze aber weiter Eskalationspotenzial. Ich werde es nachher noch in der nächsten Benchmark mit meinem Gast mit euch besprechen. Hintergrund ist natürlich auch die frustrierende Frustration des Wirtschaftsteams um den US-Präsidenten über die zögerlich empfundene Haltung der EU in den zentralen Streitfragen. Aber insgesamt ist da noch sehr viel Eskalationspotenzial. Und ich habe noch ein nice to know, denn zum ersten Mal überholt Großbritannien China, zumindest wenn es um den Bestand von US-Staatsanleihen geht. Bis 2019 war China der größte Auslandsgläubiger amerikanischer Staatsanleihen. Das hat sich jetzt gedreht.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
In der Benchmark Mal nach Zahlen habe ich mir heute wieder einen der Experten, nämlich Chartdoktor Jörg Scherer von HSBC, zur Seite geholt. Herzlich willkommen, Jörg. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Lars und vielen Dank für die Einladung.
Jetzt haben wir heute gleich zweimal HSBC am Start. Ich bekomme bestimmt gleich nachher einen Anruf vom Nikolaus. Und ja, Tommy, du wirst in der nächsten Episode dabei sein.
Gute Wahl, Lars, würde ich mal so sagen.
Jörg, über was reden wir? Wir haben Amerika nach wie vor immer für Überraschungen gut, für Eskalationspotenziale gut. Wir haben Zinsniveau, was gewisse Spannungen vor dem Hintergrund der Umschuldung oder des amerikanischen Schuldenbergs mit sich bringt. Wie siehst denn du den S&P?
Ja, Lars, ich habe es ja einfach in Anführungszeichen. Ich darf nur auf die Charts schauen oder muss nur auf die Charts schauen, wenn du so ausdrücken möchtest. Und da hat natürlich mit der Dynamik der Erholung schon eine gewisse Entspannung stattgefunden. Und es ist ganz, ganz wichtiges Puzzleteil aus meiner Sicht, dass wir die 200-Tages-Linie im S&P zurückerobern konnten, 5.773 Zähler. Und das haben wir mit einem Aufwärtsgap vollzogen. Und wenn ich solche wichtigen Chartmarken mit einem Aufwärtsgap rausnehme, mit einer Kurslücke nach oben rausnehme, dann ist das immer noch mal sozusagen ein besonderes Ausrufezeichen hinter der Weichenstellung, die stattgefunden hat. Und bei dir ist die Risikobetrachtung ja auch immer wichtig und nimmt mit euren Risikoindizes ja auch breiten Raum ein. Ich glaube, man kann die Charts auch sehr gut einsetzen, nicht nur um die Renditepotenziale, die Kursziele nach oben abzuleiten, sondern auch sozusagen die kritischen Niveaus auf der Unterseite herauszuarbeiten. Und die 200-Tageslinie und dieses Gap knapp darunter, 5.700 Zähler, das ist so wirklich beim S&P ein gutes Absicherungslevel. Ja, wir haben so ein bisschen schon gestreift die Dynamik der Erholung und ja, ich finde ja statistische Auswertungen immer spannend und das ist das Salz in der Suppe. Und ich habe mal untersucht, wenn der S&P 500 zweistellig zulegen konnte binnen 4 Wochen, was dann in der Folge passiert ist. Und wenn ich so einleite und das so erzähle, heißt das ja, wir haben diese dynamische Erholung zuletzt im S&P 500 gesehen. Und auf Basis der Daten seit 1960 ergibt das auf 3 Monats, 6 Monats und auch 12 Monats sich deutlich positive Renditeerwartungshaltungen. Nämlich 3 Monate ist der S&P 500 gut 4% weiter im Plus, auf Halbjahressicht 9,6%. Und auf Jahressicht sind sogar gut 16%. Das Ganze mit Trefferquoten, die bei 76% beginnen und sich deutlich über die 80% ziehen. Ist eine schöne Erkenntnis für den technischen Analysten, denn ein Mantra meiner Herangehensweise ist, Stärke zieht weitere Stärke nach sich. Das spiegelt sich in dieser Auswertung wider. Und ausführlich kann man diese Auswertung auch tatsächlich im HSBC Daily Trading nachlesen.
Ach, das will ich natürlich auch als Börse, als GetEx Lars unbedingt hören. Positive Nachrichten ziehen weitere positive Trades an. Das ist genau das, was ich hören will. Danke dir für den Ausblick. Ja, und du bist ja sehr nüchtern, was deine Zahlen und was die Charts basiert. Ich sauge dahingegen die Informationen auf und versuche sie zu analysieren und ins Marktumfeld zu setzen. Und selbst wenn du ganz nüchtern jetzt abgelesen hast, dass es da positive Nachrichten gibt, kann man durchaus, glaube ich, sagen, dass die Herabstufung der Kreditwürdigkeit von Amerika eigentlich in den Märkten vorweggenommen wurde und keinen großen Einfluss jetzt hatte. Vielleicht ist aber auch die positive Nachricht, dass im April Amerika alleine im April über 15 Milliarden an Zöllen eingenommen hat. Ist ja auch eine positive Nachricht auf die eine oder andere Art.
Absolut.
Schau mir hierzulande deine Meinung zum DAX. Was kannst du denn dort aus der Chartkugel entnehmen?
Ja, wahrscheinlich hätten das die allerwenigsten von uns erwartet, dass wir tatsächlich oder am wenigsten erwartet nach der Schärfe des April-Einbruchs, dass wir tatsächlich dann auch zeitnah nochmal über neue Allzeithochs philosophieren können. Und auch da ist die Dynamik des Anstieges ganz entscheidend, lässt nämlich charttechnisch ein doppeltes V-Muster entstehen. Ja, die V-Umkehr, also ein dynamischer Einbruch gefolgt von einer fast ebenso dynamischen Erholung. Das war in der Vergangenheit eher die Ausnahme. Mittlerweile scheint das so zur Regel des Chartmusters zu werden. Und mit dem Sprung über die alten Rekordstände 23.476 Punkte haben wir das zweite V-Muster komplettiert. Und solange dieses Level nicht unterschritten wird, ist der Chart auch beim DAX konstruktiv zu lesen. Und Lars, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns aktuell bewegen. Die Charts sehen besser aus als die geopolitische Lage, als das fundamentale Umfeld. Und deswegen challenge ich meine Leser, meine Kunden, auch institutionelle Kunden immer mit den Charts, dass die gar nicht so schlecht aussehen.
Das ist wunderbar zu hören. Danke dir. Was sieht denn noch nicht so schlecht aus? Wir haben ja so einen Running Gag. Silber.
Ja.
Da habe ich mir jetzt mal den 6-Monats-Chart rausgeholt. Der sieht ja auch ganz erfreulich aus. Du hast immer früher, zumindest in den vorherigen Episoden, über die 30er Dollar-Marke gesprochen, die wir ja deutlich, deutlich überschritten haben jetzt. Jetzt sind wir bei über 33. Bleibst du da positiv mit deinem Ausblick?
Ja, erstmal Silber wird wirklich so ein Dauergast, Lars, zwischen uns beiden hier an der Stelle. Und ich versuche es jetzt gar nicht, den Spannungsbogen irgendwie aufzubauen. Wir müssen durch die 35, ja, Punkt oder Ausrufezeichen. Da haben wir uns zuletzt in schöner Regelmäßigkeit den Kopf dran gestoßen. Und ja, im Tagesbereich haben wir so einen Hoffnungsschimmer zuletzt gehabt. Wir haben nämlich eine klassische Konsolidierungsflagge ausgeprägt und die haben wir bereits nach oben aufgelöst. Und aus der Flagge gibt es ein Kursziel von 37 Dollar. Das heißt, wir kriegen jetzt möglicherweise einen frühen Hinweis, diese Schlüsselmarke, die nächste Schlüsselmarke bei 35 Dollar ebenfalls rauszunehmen und damit. Dein Titel ist ja heute so Maschinenraum. Ja, das ist ein verschachteltes Kursmuster. Ein Kursmuster ist bereits abgeschlossen und lässt auf die nächste positive Weichenstellung hoffen. Wenn ich also sozusagen in meinen Maschinenraum absteige und ihr, liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, es schafft, immer solche verschachtelten Kursmuster ausfindig zu machen, dann seid ihr, glaube ich, schon ganz gut unterwegs. Achtet also in Zukunft auf solche verschachtelten Kursmuster. Früher Einstieg möglich, wenn danach sozusagen neues Öl ins Feuer gegossen wird, weil die zweite positive Weichenstellung, in dem Fall der Spot über 35 Dollar, nachgeliefert würde. Und jetzt blicke ich noch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Der Sprung über 35 würde auch die Schiebezone der letzten Monate abschließen. Und hätte dann auch tatsächlich ein Kursziel im Bereich von 40 Dollar parat.
Das klingt interessant. Ganz lieben Dank. Ich habe da weiter ein Auge drauf. Wie gesagt, Running Gag zwischen uns. Ja, und dann drücken wir mal die Daumen, dass es weiter Richtung Norden geht.
Beim nächsten Mal gerne wieder, Lars.
Risiko. Danger. Die GetEx Risk Indizes.
So, schauen wir uns die aktuelle Entwicklung der GetEx-Risk-Indikatoren an. Es ist kaum zu glauben, seit der letzten Episode war der CNN Fear and Greed Index bei 56, zur Episode davor bei 33 und jetzt ist er gar auf 64 geklettert. Also Wahnsinn, wie schnell die Gier zurückkommen kann in dem CNN Fear and Greed Index. Die eigenen GetEx-Risk-Indikatoren, der Long-Term-Index auf EU-Werte im Mai betrachtet, konstant positiv. Er konnte sich ursprünglich noch mit einer gewissen Skepsis dem DAX unterwerfen, dann aber ab dem 6.5. gab es kein Halten mehr. Ganz eindeutig long positionierte Trades in Aktien und eindeutigen richtungsweisenden Zertifikaten. Also jetzt eindeutig long positioniert im Monat Mai am 14.5. bei einem High bei 0,62 platziert gewesen. Also das sieht im Moment langfristig vielversprechend aus. Die US-Basiswerte, wie ich euch in den vorherigen Episoden schon mitgegeben habe, mit einer höheren Korrelation, aktuell bei 0,75 zum S&P. Und auch hier hatten wir am 16.5. das High bei 0,58. Also deutlich positivere Positionierung, deutlich richtungsweisendere Trades, longweisende Trades über den Monat Mai. Vielen, vielen Dank. Und Jörg, du bist ja noch in der Leitung. Das Thema Schwankungsintensität, Volatilität, Sentiment, das sind ja so Sachen, die dich natürlich auch als Chartanalysten bewegen. Gibt es da gewisse Verhaltensmuster aktuell, die du seit der Finanzmarktkrise beobachten konntest?
Ja, das Thema Volatilität, Schwankungsbreite und solche Auswertungen, das treibt mich tatsächlich um, Lars. Und ich habe untersucht für den S&P 500, was denn, ja, für mich ist das oftmals ein Entree, wenn ich meinen Jahresausblick schreibe, wie schwankungsintensiv war denn ein Investmentjahrgang? Ja, um einfach festzumachen, was so ein ruhiger Jahrgang, der so dahingeplätschert ist, oder war es ein bisschen mehr Fasten Your Seatbelts aus Anlegersicht? Und ich habe einen ganz einfachen Maßstab, nämlich die Anzahl Tage, an denen der S&P 500 um mehr als 1% nach oben oder unten von seinem Vortagesschlusskurs abgewichen ist. Also mehr als 1% nach oben, mehr als 1% nach unten sind aktuell doppelt so viele Handelstage wie in 2024 zum vergleichbaren Zeitpunkt. Also wir sehen aktuell ein deutliches Mehr an Volatilität. Aber ich will nicht sozusagen nur verbleiben bei der Rückspiegelbetrachtung, sondern auch ja vielleicht ein bisschen die Lernkurve bedienen, auch da wieder Maschinenraum. Wenn man sich alte, in Anführungszeichen, Krisen anschaut, also von Technologieblase über Finanzmarktkrise bis Corona. Und wenn es so einen Anstieg der Volatilität der Handelstage mit mehr als 1% Abweichung zum Vortagesschluss gegeben hat, dann gab es regelmäßig sowas wie einen Echo-Effekt. Mhm. Ja, also vielleicht sollten Anlegerinnen und Anleger an der Stelle erwarten, dass wir auch im zweiten Halbjahr 2025 eine höhere Anzahl an Handelstagen mit mehr als 1% Kursveränderung bekommen werden. Und das ist ja dann auch vielleicht eine Schnittmenge zwischen fundamentaler und technischer Analyse, weil vielleicht fällt mir an der einen oder anderen Stelle ja auch ein fundamentaler Grund ein, warum wir dieses Mehr an Schwankungsbreite erwarten sollten. Und ein zweites Learning vielleicht noch: Freud und Leid liegen oft sehr dicht beieinander. Das heißt, Tage, wo es richtig nach unten rauscht, da liegen Tage mit ordentlichen und dynamischen Short Squeezes oftmals in sehr naher zeitlicher Koinzidenz. Sie liegen zeitlich sehr dicht beieinander. Ja, und wir haben zum Beispiel beim Nasdaq den besten Handelstag am 10. April, glaube ich, war es, gesehen, seit Oktober 2008. Zweistelliges Kursplus, und das passiert häufig, wenn wir zuvor richtig schwache Notierungen hatten. Also nicht sozusagen wie das Kaninchen vor der Schlange in Ehrfurcht erstarren, wenn es mal das nächste Mal an den Märkten rappelt, sondern das bietet auch Chancen und Risiken, weil genau diese Chancen und Risiken liegen in diesen Tagen sehr, sehr dicht beieinander. Und das ist dann wirklich auf Tagesbasis wörtlich zu verstehen.
Das klingt gut. Das heißt, daraus kann man auch wirklich ja was, möglicherweise muss ich mich vorsichtig ausdrücken, eine kleine Handlung ableiten, ein Produkt ableiten. Wenn du sagst, es gibt tendenziell mehr Tage mit Schwankungen, größer 1%, darauf müssen wir uns einstellen. Auf der anderen Seite, sagte ich eingangs beim Marktupdate, es sind marktneutrale Produkte positioniert. Das heißt, hier sind wir wirklich klassischerweise, und das ist ja auch eines eurer Produktsteckenpferde, im Discounter- und Aktienanleihenbereich, möglicherweise unterwegs. Aber es gilt eben darum, die Chance zu nutzen. Jörg, ganz lieben Dank für deinen Ausblick oder für die Zusatzinformationen zur Schwankungsintensität. Ich werde das weiter beobachten.
Sehr gerne, Lars, und bis zum nächsten Mal.
Beauty-Tipps, mehr Glow für euer Depot.
Wie eingangs besprochen, möchte ich euch heute weniger über Produkte erzählen, beziehungsweise mit Julius heute weniger Produkte besprechen, als vielmehr zusammen hinter die Zertifikatebühne des Emittenten, in dem Fall HSBC, blicken, also direkt in den Maschinenraum. Und Julius, es ist mir insofern aufgefallen, das Thema, weil es zum einen immer wieder Anlegerfragen auf den verschiedenen Messen, Investorentagen, Börsentagen zu dem Thema gibt. Auf der anderen Seite hattest du jetzt auch ein Webinar dazu. Du bist frisch aus dem Stock3 Tradathlon rausgekommen. Und ich nehme an, du bist auch mit einigen Fragen dazu überhäuft worden. Aber dieses Thema Market Making, wie funktionieren Kursfeststellungen bei Hebelprodukten? Ich nehme an, das ist so ein Thema, was immer aufkommt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Frage kommt wirklich häufig, die zieht sich querbeet eigentlich durch alle möglichen Situationen an der Börse. Die Produkte werden regelmäßig gehandelt. Das war zu meinem Start im Zertifikate-Team genauso. Da war das Thema Corona-Crash, ich erinnere mich da. Und es hat sich die letzten Monate und Jahre immer durchgezogen und auch aktuell immer, warum hat sich der Kurs so und so entwickelt oder was berechnet die HSBC da eigentlich für einen Kurs? Die Frage kommt sehr, sehr häufig.
Das heißt, klassischerweise das Market Making. Kannst du es unseren Zuhörern noch mal kurz erklären, wie das funktioniert bei euch?
Genau, also grundsätzlich HSBC agiert als Market Maker und die Funktion des Market Makers ist gerade natürlich bei Zertifikaten und Optionsscheinen sehr, sehr wichtig, weil es gibt jetzt nicht, wie das bei Aktien manchmal der Fall ist, viele Leute, die Aktie sofort handeln möchten. Ja, manche Aktien werden zum Beispiel ja auch wirklich millionenfach gehandelt tagtäglich. Da ist die Liquidität unter Umständen ganz, ganz andere, als wenn man jetzt einen bestimmten Hebel zu einer bestimmten Uhrzeit handeln möchte und dann auch noch eine ganz bestimmte Stückzahl. Also, dass man da jemanden findet, der genau die Gegenseite einnimmt oder einnehmen möchte, kommt so gut wie nie vor. Deswegen ist HSBC Market Maker für alle von uns emittierten Optionsscheine und Zertifikate. Wir wollen, dass die Anlegerinnen, dass die Anleger handeln können und tun es dann mit uns, mit HSBC. Also sie kaufen das Produkt direkt bei uns ab und verkaufen es auch wieder an uns zurück, weil wir einfach möchten, dass die Leute dann handeln können, wann sie wollen, und zwar dann mit uns.
Also ihr sorgt für den liquiden Markt.
Richtig.
Wie sieht's mit Stückzahlen aus? Jeweils für ein Stück auf der Geld- und Briefseite oder wonach richtet sich die Stückzahl?
Ja, die Stückzahl, die richtet sich natürlich auch nach der Liquidität vom Basiswert selbst. Also es gibt ja jetzt keine pauschale Stückzahl nach dem Motto 10 Stücke gehen immer oder 1000 Stücke gehen immer. Das kann man nie genau sagen. Natürlich, gerade bei Produkten jetzt auf DAX-Aktien oder auf große Indizes, da kann man schon relativ viel handeln. Ja, aber es gibt natürlich auch Werte in der Nebenreihe und wenn man die dann morgens direkt um 8 handeln möchte oder abends um 21.50 Uhr, ja, dann ist das natürlich schwieriger, auch für uns als Market Maker da am Ende einen Kurs festzustellen oder auch ein Absicherungsgeschäft zu tätigen. Dann wird es auch für die Kunden am Ende schwieriger, da große Stückzahlen zu handeln. Also in dem Sinne kann man da keine pauschale Stückzahl sagen, aber ich sag mal haushaltsübliche Größen, ja, das ist natürlich auch immer so ein dehnbarer Begriff, aber da sind wir auch bestrebt, dass das ohne weiteres und ohne Verzögerung durchgehandelt wird, wenn der Markt eben normal aus.
Ja, und das ist auch ein wichtiges Thema, was ich in der vorherigen Episode schon erwähnt habe und mit Sicherheit noch öfters thematisieren werde. Ist es dann wirklich außerhalb der Kernbörsenhandelszeiten wirklich mit Limiten zu arbeiten und genau die Stückzahl zu beobachten? Also nehmt euch das bitte zu Herzen, immer vorsichtig außerhalb der Kernbörsenhandelszeiten zu agieren. Das Brett hängt dann auch natürlich, nehme ich an, vom Basiswert ab. Also ein DAX wird deutlich liquider sein als ein Nebenwert. Da haben eure Händler aber ein entsprechendes Gespür dafür.
Ja, natürlich. Also pauschal die Aussage ist natürlich richtig. Es ist halt immer die Frage, und wir bleiben eben beim Thema Maschinenraum, da wollen wir reinschauen, wie können wir als Market Maker die Position der Kunden abbilden? Ja, also wir setzen ja nicht gegen die Kunden, sondern mit ihnen sozusagen. Wenn jemand auf einen steigenden DAX setzt, dann müssen wir das als Market Maker auch tun. Und dann würden unsere Händler den DAX-Future handeln. Das ist da das Absicherungsinstrument, und der DAX-Future, der ist normalerweise auch nachts und den ganzen Tag über sehr, sehr liquide handelbar, ja, sodass da auch der Spread tendenziell gering ist, mal abgesehen von Ausnahmesituationen jetzt vielleicht. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht das bei einzelnen Aktien aus? Ja, einen amerikanischen Nebenwert morgens um 8 Uhr, da wird der Spread größer ausfallen als bei einer Apple-Aktie um 16 oder 17 Uhr nachmittags, ja, da wo der amerikanische Markt geöffnet ist und sehr hohe Liquidität auch vorliegt.
So, wir haben jetzt mittlerweile einige Abonnenten auf dem Kanal hier, auf dem GetEx Podcast Börse aufs Ohr. Also vielen Dank euch an dieser Stelle, dass ihr so fleißig zuhört und abonniert habt. Wenn ihr jetzt Fragen zu einer Orderstellung habt, ganz egal, ob es die Größe, ob es ein Spread, ob es den Basiswert betrifft, Julius, können sich die Trader bei dir, bei euch auch persönlich melden und ein bisschen nach Guidance fragen?
Ja, absolut, natürlich. Also das wollen wir ja auch, dass lieber einmal mehr angerufen wird als zu wenig. Also sollte irgendwas beobachtet werden oder sollte eine Rückfrage stellen oder man überlegt vor dem Kauf, okay, passt das oder muss ich da irgendwie mit anderen Kursen rechnen oder muss ich damit rechnen, dass sich der Spread anpasst? Also lieber einmal mehr anrufen. Man landet da auch direkt bei uns im Team in Düsseldorf auf dem Handelsflur und nicht in einem Callcenter. Da wird einem direkt auch sofort in der ersten Instanz wirklich eine professionelle Hilfe gegeben. Vielleicht sogar von mir persönlich oder von meinen dann Kollegen dann an der Stelle. Also da sind wir den gesamten Tag zur gesamten Handelszeit auch erreichbar. Und da können wir dann alles genau klären auf das jeweilige Produkt, was man sich dann rausgesucht hat, oder nochmal Tipps geben, worauf man dann im Zweifel achten sollte. Also das kann ich nur eindringlich zu einladen, das auch zu tun.
Und das ist doch mal ein Kundenservice. Wunderbar, das hören wir alle gerne. Wenn es dann zu einer Order-Ausführung kommt, dann gibt es die Nachricht natürlich über den Broker, über den die Order platziert wurde. Macht ihr, welche Art von After-Sales-Service, wie es so schön neudeutsch heißt, bietet ihr noch an?
Ja, das ist natürlich ein bisschen abstrakt bei uns. Also vielleicht, ich will jetzt gar nicht technisch alles zwischen Kunde und uns am Ende darlegen. Da können wir vielleicht einen separaten Podcast machen. Das ist schon sehr umfangreich und wäre auch einfach zu kompliziert. Wichtig ist aber, ich will zwei Punkte erwähnen. Zunächst einmal, wir als Market Maker, wir stellen fortlaufend in aller Regel indikative Geld- und Briefkurse. Das tun wir aber auch unabhängig von existierenden Orders. Also wir sehen gar nicht, was der Anleger, was der Kunde für eine Order schon aufgegeben hat oder aufgeben möchte. Ja, das tut er ja bei der Börse. Die wissen, was da für eine Order liegt, aber wir als Market Maker wissen das erstmal nicht. Wir wissen nur, okay, der Markt ist gerade normal, wir können indikative Kurse stellen, das tun wir dann auch. Und erst im nächsten Schritt, wenn dann unser indikative Kurs mit dem Limit übereinstimmt, dann werden ein paar Schritte technisch in Gang gesetzt, die am besten Fall auch dazu führen, dass es eine schnelle Ausführung gibt. Ja, und auch da wieder der Hinweis, wenn die Ausführung nicht so schnell ist oder irgendwas nicht passiert oder der Kurs am Ende ein anderer ist, immer gerne mit uns Kontakt aufnehmen, dann können wir das im Detail klären oder auch dann bei der Börse im Zweifel. Aber natürlich, wie gesagt, gerne beim Market Maker direkt. Das ist also der erste Punkt. Wir sehen das Orderbuch nicht. Und natürlich, wenn so eine Transaktion durch ist, das geht ja manchmal auch im Bruchteil von einer Sekunde, muss man schon fast sagen. Und da merkt man als Anleger ja manchmal auch gar nichts. Ne? Man erstellt eine Order und zack, ist sie auch schon ausgeführt. So soll es ja auch normalerweise dann sein. Was danach dann, wir schicken im Prinzip eine Bestätigung, ja, die Order wurde ausgeführt, so eine Art Trade-Bestätigung, das kommt von uns und das war's dann. Wir kennen ja auch am Ende die Kontaktdaten gar nicht, ja. Der Anleger ist Kunde bei einem Broker, handelt über die Börse mit uns. Also wir wissen nicht, wer da gehandelt hat, was für eine Adresse der hat oder was für eine Telefonnummer der hat. Das ist alles total anonymisiert, muss man auch nochmal sagen. Das war der zweite Punkt, den ich da loswerden wollte.
Und es ist ja auch gut so, dass es anonymisiert ist und sehr automatisiert ist, dass es hier zu einer schnellen Ausführung kommt. Das ist ja auch der Vorteil, das Hauptmerkmal von GetEx, dass ihr eben hier über euren Broker direkt mit dem Emittenten ohne zwischengeschalteten Makler handeln könnt. Das heißt, es geht einfach ratzfatz, total schnell. Und wenn ihr Fragen habt, nehmt Julius gerne beim Wort, ruft auf der HSBC-Hotline an, ruft auf der GetEx-Hotline an, könnt ihr mit uns beiden sprechen. Wenn ihr Fragen zu einer Ausführung, zu einer Order, zu einer Marktsituation habt, stehen wir euch da sehr gerne zur Verfügung. Julius, noch ein letztes Wort. Tradathlon mit Stock 3. Wie ist es gelaufen dieses Jahr?
Ja gut, wir hatten tatsächlich wieder sehr, sehr viele Teilnehmer, wie auch in den letzten Jahren. Es ist ja nicht der erste Tradathlon gewesen und es ist immer ein sehr, sehr viel Programm. Wir starten um 8 und hören um 8 Uhr abends auf. Und ich hatte jetzt dieses Jahr sogar das Vergnügen, in 4 Etappen mit am Start zu sein. Zweimal sogar als One-Man-Show und die anderen beiden Male in der Diskussion. Das war auch für mich dann schon anstrengend. Die Stimme war an dem Abend auf jeden Fall dann gedeckt, muss man sagen. Aber ich glaube, es ist ein interessantes und spannendes Format, wirklich sehr, sehr viele Facetten kennenzulernen. Und es sind tatsächlich jedes Jahr auch welche dabei, die fangen wirklich um 8 Uhr an und sind bis um 8 Uhr, 12 Stunden später auch noch dabei. Also die haben sich auf jeden Fall einen Eintrag ins Fleißgärtchen verdient. Ja, da sind wirklich auch vielleicht auch richtige Fans am Start.
Julius, ich danke dir erstmal an dieser Stelle. Das war ein super Einblick in den Maschinenraum. Und wie gesagt, nochmal das Angebot. Nehmt uns beim Wort, ruft an, wenn ihr Fragen rund um die Order habt. Ihr landet im Maschinenraum. Entweder bei HSBC oder bei GetEx.
Inside GetEx.
Was gibt's sonst noch so alles bei GetEx? Das Ergebnis der letzten BSW-Umfrage, auf welchen Informationsquellen ihr bei eurer Geldanlage vertraut, ist das Ergebnis draußen. Wie schon im Vorjahr vertraut mehr als die Hälfte von euch auf unabhängige Finanzportale, ein Viertel auf Beiträge von Fachjournalisten aus Zeitungen, Zeitschriften oder Magazinen, sei es Druck oder online. Außerdem setzen 10% auf ihre Bankberater. Die Internetseiten der Emittenten sind bis zu 8% ausschlaggebend und soziale Medien und Influencer werden in knapp 5% der Fälle zu Rate gezogen. Das finde ich doch mal eine spannende Aussage. Wann sehen wir uns wieder? Zum Zertifikateforum in Wien. Denn am 3.6. lädt das Zertifikateforum Wien zur Konferenz und zur abendlichen Award-Gala ein. Also seid gespannt. Folgt unserem und meinem LinkedIn- und Instagram-Account und ihr könnt ganz dicht am Ball sein, wie es dort rund um die Konferenz und rund um die Preisverleihungen gestanden ist. Wir hören uns wieder, Episode 11, am Tag des Supermans, Donnerstag, den 12.06. Merkt euch bitte vor. Und ansonsten wird's jetzt persönlich.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
So, Julius, noch ganz 5 persönliche Fragen an dich. Also nicht lang schnacken, raus damit und Feuer frei. Strandurlaub oder Berge?
Strandurlaub.
Süß oder salzig?
Salzig.
Hamburger oder Pizza?
Pizza.
Gitarre oder Klavier?
Klavier.
Sneakers oder Lederschuhe?
Eigentlich Lederschuhe, ja.
Ich muss. Danke dir.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Welche Themen sind sonst noch für euch spannend? Was beschäftigt euch so rund um das Thema Geldanlage? Schickt mir eure Kommentare, damit ich das in den nächsten Episoden berücksichtigen kann. Julius, was sind Themen, die dich zukünftig noch interessieren werden, die wir nochmal aufgreifen sollten im Podcast?
Ja, ich bin natürlich Webinar-Experte hier auf der Produktschiene. Also da muss ich natürlich auf das Thema nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Zertifikate in allen möglichen Formen. Und da kann man, glaube ich, auch ohne eine Präsentationsfolie nochmal ausführlich darüber Chancen, über Risiken sprechen. Das ist immer ein sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, auch in einer Phase, wo die Kurse stark schwanken und rege gehandelt wird, gibt es auch einfach viele Fragen. Und es ist eine Never-Ending-Story. Die Fragen, die ich bekommen habe, als ich bei HSBC angefangen bin, die gibt es heute immer noch. Und da ist immer Aufklärungsbedarf, glaube ich.
Alles klar, das nehme ich glatt mit in die nächsten Episoden. Also schickt mir gerne eure Anregungen, euer 5-Sterne-Feedback. Teilt mir unbedingt den Podcast, folgt unserem Instagram und LinkedIn-Accounts. Das war's für heute mit der 10. Geburtstagsepisode Börse aufs Ohr. Folgt, wie gesagt, damit ihr in 14 Tagen am Tag des Supermans auch keine Folge mehr verpasst. Ich danke euch fürs Zuhören. Au revoir, arrivederci, servus und tschüssi, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung Ausbildung eine Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu, die Börse behält sich das Recht vor den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam.
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.